Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hallo und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 84 vom 27. März 2024 mit dem eingängigen Titel Wässern ohne Wumms. Ist natürlich auch eine Hommage an die aktuellen politischen Ereignisse in unserem Land. Aber ihr könnt euch ja fragen, wen könnte ich mir als beste Kandidatin ans Mikrofon holen? Und das ist natürlich die Laura, Bodenkundlerin aus Oldenburg.
Hallo zusammen.
Hast dich jetzt gewundert, dass ich nicht gesagt habe, die beste mir bekannte Bodenkundlerin aus Oldenburg?
Ja, ist jetzt fortschrittlich, ja. Sehr gut.
Nee, ich muss
auch
korrigieren.
Was anderes, ganz exotisch.
Nee, Laura, wir bleiben dabei. Du bist die beste mir bekannte Bodenkundlerin aus Oldenburg. Natürlich. Und ja, Ehre wem Ehre gebührt. Und ich habe ja schon immer zu dir gesagt, Laura, ich finde es sehr spannend, was du machst, das Feld, in dem du promovierst. Und da kommen wir jetzt endlich das erste Mal dazu, so richtig fachlich auch da ein bisschen reinzugehen und mal zu gucken, was hat es denn so mit irgendwelchen mono- und divalenten Ionen auf sich im Boden, wenn sie da sind und wenn sie nicht da sind. Freue ich mich schon sehr drauf. Du, die Freude springt dir auch aus dem Gesicht.
Ja, doch, ich freue mich auch. Ist jetzt zwar noch nicht ganz mein Doktorthema, aber es geht schon so in die richtige Richtung, sage ich mal. Und das ist schon schön, wenn man darüber dann auch mal was erzählen kann hier und die Verbindung zwischen Wasser und Böden so ein bisschen mehr knüpfen kann.
Oh ja, ja, wichtig. Sag doch den Leuten nochmal, was ist denn dein Doktorthema?
Die experimentelle Charakterisierung von geochemischen Reaktionen während einer künstlichen Grundwasseranreicherung mit einem monovalent teilentsalzten Wasser.
Genau. Es ist ein unheimlich eingängiger Titel, Laura.
Also quasi, jetzt um es nochmal ganz vereinfacht zu sagen, was passiert, wenn wir ein monovalent teilentsalztes Wasser, also ein Brackwasser, ein salziges Wasser, nur die monovalenten Ionen rausfiltern? Und dieses Wasser dann wieder auf, und wir haben die Studies halt die Insel Langeoog in diese Dünentäler wieder versickern, um somit das Grundwasser anzureichen. Und während dieses Wasser dann durch die Bodenpassage, ob nun ungesättigt oder, also ich gucke, habe es mir unter gesättigten Bedingungen angeguckt, filtriert, dann kommt es zu einer Reihe von geochemischen Reaktionen aufgrund des chemischen Ungleichgewichts. Denn das Wasser, was wir infiltrieren, ist chemisch ja ganz anders als das natürliche Grundwasser oder Porenwasser. Und dann kommt es halt zu einer Reihe von Reaktionen, die ich halt experimentell oder auch numerisch, genau, bestimme oder analysiere.
Oh, das ist sehr, sehr spannend, ja. Ich habe das noch ganz düster in Erinnerung, so aus der Geologie, ne?
Ne, genau, also das Salzwasser drängt ja rein, ne?
Ja.
Und das Süßwasser liegt da ja noch drauf und dann wird das ja, sieht dann quasi in der Abbildung aus wie so ein Dreieck.
Ja.
Und getrennt wird das ja, es ist ja keine richtig scharfe Grenze, sondern es gibt ja so ein Interface, so einen Übergangsbereich, wo das Wasser dann halt nicht ganz die Salzkonzentration von einem Meerwasser hat, aber auch mehr als das Süßwasser. Und das ist dann quasi so ein Brackwasser, nennt man das. Also es hat nicht, ja, so einen hohen Salzgehalt wie das Meer.
Sehr interessant. Genau. Und da lohnt sich's dann möglicherweise teilzuentsalzen, weil die Salzkonzentration noch nicht so hoch ist, dass es der Aufwand nicht lohnt, ja. Und du untersuchst, was so eine Teilentsalzung dann für Auswirkungen hätte.
Ja, zum einen das und weil halt Entsalzung sehr energieintensiv ist und,
ja,
eine Teilentsalzung, das sage ich gleich, komme ich später auch noch mal ein bisschen drauf zu, ist dann halt auch kosten- und energieeffizienter.
Ach, Laura, es ist wirklich
toll. Aber das gibt's auch noch nicht, möchte ich dazu noch sagen. Also das Projekt Innovation entwickelt ja solche Membranen. Also das gibt es nicht, noch nicht, dieses Verfahren.
Ja.
Das existiert nicht,
schreibt,
dass man gezielt Ionen rausfiltert.
Schreibt man also, Innovation, ne? Ionen steckt da drin sozusagen, ne? Das ist
genau,
das Projekt.
Ja, ja. Richtig. Ja, hast du gut festgestellt schon.
Ja, natürlich. Also Laura, sehr, sehr spannend. Und wie gesagt, ich freue mich, dass wir da jetzt gleich das erste Mal so ein bisschen ins Detail gehen und du mir immer noch mal erklärst, was es damit eigentlich auf sich hat. Aber wie immer müssen wir noch mal einen kleinen Rückblick wagen sozusagen auf die letzte Folge. Laura, wie sollte es anders sein? Ich habe die letzte Folge vorbereitet. Ich habe über ein bodenbiologisches Thema gesprochen und ich habe den Leuten erklärt, wie man abschätzen kann, wie viele Arten an Bodenorganismen es eigentlich im Boden gibt und wie hoch der Anteil aller Lebensformen ist, die im Boden leben. Ne? Spoiler, es sind ungefähr 59% aller Lebensformen. Ne? Und ich hatte den Leuten eine Hilfe mit an die Hand gegeben, die ich als als Kapitelbild auch mit eingestellt habe, den großen Zollcast Artenzahl-Spickzettel. Da habe ich eine Tabelle erstellt und habe sozusagen die verschiedenen taxonomischen Einheiten mal aufgelistet und da steht dann halt drauf, in welcher Artenzahl die vorkommen. Jetzt haben sich natürlich findige Leute bei mir gemeldet und haben gesagt, Moment mal, da steht zum Beispiel sowas drauf wie Isoptera, zu denen gehören die Termiten, und Formicidae, das sind Ameisen, ne? Und weiter unten steht aber auch die taxonomische Einheit Insecta. Und da sagen dann Leute, Moment mal, ich dachte, Termiten und Ameisen sind Insekten, Christoph. Mhm. Wie kommt denn das zusammen? Da muss ich sagen, ja, sind sie, stimmt, ne? Diese Tabelle bezieht sich eben leider gesondert sowohl auf den Sammelbegriff der Insekta, dies ist entsprechend eine höhere taxonomische Einheit, als auch auf die Isoptera und Formicida. Also die Tabelle ist nicht hierarchisch sortiert, ne? Das muss ich auch sagen. Für mich persönlich war es halt interessant, und so ist die Tabelle auch in dem Paper dargestellt, mal abschätzen zu können, in welcher Artenzahl, Spoiler, 1,7 mal 10 hoch 6, kommen denn insgesamt die Insekten vor und welchen Anteil daran haben zum Beispiel Termiten und Ameisen. Ne? Das sind nur einige tausend Arten. Ne? Also kann man dann grob auch abschätzen, okay, es gibt unter den Insekten sozusagen noch eine ganze Menge weitere krabbelnde kleine Artgenossen, die das Spektrum ein bisschen vervollständigen. Ne? Also das nochmal als Erläuterung, diese Tabelle ist nicht hierarchisch. Na, aber kannst dich freuen. Ich habe gehört, du fährst demnächst eine größere Reise vor dir. Da kannst du dir die Folge auch mal reinziehen, Tief.
Ja, habe ich tatsächlich vor. Weil alle, die ich jetzt noch nicht so gehört habe, kann ich dann endlich hören.
Yay.
Bei der langen Fahrt.
Ah, ich war ja ganz, ganz glücklich tatsächlich, weil ich das erste Mal seit längerer Zeit mal wieder eine Folge vorbereitet habe, selbst und präsentiert. Und das hat mich wirklich sehr, sehr glücklich gemacht. Das hört man hoffentlich auch, ja. Ah, wo wir gerade beim Thema Glück sind, Laura. Kommen wir mal zum Punkt Snackable Science. Ich habe mir ja vorgenommen, hier immer mal so ein paar Nutzpflanzen zu präsentieren. Und heute, ich hatte dich im Vorfeld gefragt und da kam sofort wie aus der Pistole geschossen, mach doch mal Marihuana. Die Cannabispflanze, das war sofort die Reaktion. Und du hast natürlich einen richtigen Riecher gehabt, das habe ich dir auch schon erklärt. Weil just in der vergangenen Woche hat der Bundesrat jetzt das Gesetz durchgewunken, nachdem uns eben ab 1. April auch der Besitz von verschiedenen Cannabisprodukten gestattet ist in Deutschland, ist, glaube ich, ein echter Meilenstein. Und ich verlinke euch auch unter dieser Folge jetzt nochmal eine Übersicht des Bayerischen Rundfunks. Das ist natürlich nicht ganz ohne Gehässigkeit, weil die Bayern so mit die sind, die sich am meisten dagegen gestemmt haben. Deswegen kommt jetzt aus dem Bayerischen Rundfunk für euch mal eine Übersicht, was man eigentlich ab April alles darf und was nicht. Ne? Aber du hast es vielleicht schon gehört, du darfst ab April grundsätzlich 3 weibliche Pflanzen bei dir in der Bude aufziehen, ne? Und du darfst 50 Gramm Cannabis besitzen. Ne? Mhm. Das ist mal so als Überblick darüber. Ne? Aber Laura, ich würde vorsichtig sein, egal ob du das machst oder nicht, ne, damit schon zu prahlen ab 1. April, weil es ist ja so, dass diese Cannabisprodukte in Deutschland über solche Anbauvereinigungen bezogen werden müssen. Ne? Und die dürfen, glaube ich, erst ab Juli aktiv werden. Ne? Das heißt, wenn du am 1. April schon Cannabisprodukte bei dir hast, ne, dann ist klar, dass du die nicht von so einer offiziellen Vereinigung haben kannst, sondern irgendwie vom Schwarzmarkt. Ne? Aber es ist durch und für mich die Gelegenheit, hier mal über Cannabis zu sprechen, über die Cannabispflanze natürlich als Nutzpflanze. Ne?
Ja, ich fand es halt interessant, weil es ist ja tatsächlich, viele verbinden das ja dann nur mit dem einen, aber ich meine, es gibt ja auch sehr viel in, jetzt sage ich mal, medizinischen Produkten, Kosmetika und so weiter und so fort, ne?
Richtig.
Also, oder da gibt es ja so Unterschiede auch, ne? Aber ja, weiß ich nicht. Aber deshalb bin ich mal gespannt, was du jetzt erzählst. So, oder berichtest.
Ja, das Erste, was ich dir erzähle, was mich auch ein bisschen erheitert hat, ist, also wie du schon sagst, Cannabis im medizinischen Spektrum wird das schon lange verwendet, kann auch verschrieben werden nach ärztlicher Anordnung, ne? Und ich war ein bisschen erstaunt, im Verlag Springer gibt es tatsächlich auch ein Journal of Cannabis Research, ne? Also das ist ein ganzes Journal, was sich nur mit der Kultivierung von Cannabis und sicherlich auch mit den medizinischen Wirkungen von Cannabis beschäftigt, ne? Und dem habe ich mich jetzt mal ein bisschen bedient, um mal zu schauen, was sind eigentlich so die Anbaubedingungen für eine Cannabispflanze, ne? Wenn du dir jetzt ab sagen wir mal ab Juli oder so, wenn die Anbauvereinigungen da sind, eine Cannabispflanze zu Hause hinstellen willst, Laura, dann könntest du da reingucken. Und bei der Cannabispflanze ist es so, dass da eben durch die langjährige medizinische Nutzung auch schon eine ganze Menge erforscht ist, ne? Uns kann es jetzt nicht sonderlich oder ja, uns kann es jetzt nicht verwundern, sage ich mal, dass natürlich die Produktion von THC und CBD, das sind die beiden Wirkstoffe, die eben, naja, den Rausch und auch die medizinische Wirkung entfalten, ne, dass das natürlich abhängig ist von der Nährstoffversorgung der Pflanze beispielsweise. Als Bodenkundler sind wir da, glaube ich, ein bisschen abgehärtet schon, ne? Was aber bei der Cannabispflanze sehr interessant ist, ist, dass die Beleuchtung und zwar die Zusammensetzung des Lichtspektrums eine erhebliche Auswirkung hat auf die Produktion dieser sogenannten Sekundärmetabolite. Ne? Also das ist auch in dem Paper erwähnt. Es gibt also besondere Spektralklassen oder Wellenlängenbereiche, die du sozusagen zu- oder abschalten kannst, mit der du die Produktion dieser Sekundärmetabolite tatsächlich beeinflussen kannst. Gehe ich jetzt aber nicht im Detail drauf ein. Das steht in dem Review-Paper, was ich hier unter der Folge mal verlinkt habe. Und was die Autorinnen und Autoren in diesem Review-Paper auch nochmal vorschlagen, ist weiter zu erforschen, das sogenannte PGPR, das sind pflanzenwachstumsfördernde Rhizobakterien, ins Deutsche übersetzen. Also sozusagen Bakterienkulturen, die im Wurzelraum der Cannabispflanze wirken und dann über primäre und sekundäre Effekte entsprechend das Pflanzenwachstum und auch die Nährstoffaufnahme beeinflussen, dass man da auch nochmal drauf schauen sollte, weil es gibt wohl Hinweise in der Literatur bisher, das Review Papers aus dem Jahr 2021, also möglicherweise wird da auch schon was gemacht gerade, Hinweise darauf, dass eben die gezielte Einsetzung oder Hinzugabe von solchen PGPR auf Cannabiskulturen sozusagen das Pflanzenwachstum und die Produktion solcher Sekundärmetabolite auch nochmal verbessern kann. Ne? Also es ist durchaus möglich, Laura, dass du dir dann oder dass wir uns in der Cannabis-Anbauvereinigung unserer Wahl dann nicht nur die Pflanzensamen kaufen und das entsprechende Anzuchtsubstrat und natürlich auch die UV-Lampen, die nötig sind, um das zu machen, ne? Sondern vielleicht auch so eine kleine Nährlösung mit den entsprechenden Bakterienkulturen, die du dann noch in deinen Kübel gibst und dann geht das ab wie Schmitzkatze. War das lehrreich für dich jetzt?
Doch, das war schon hilfreich. War mal interessant. Ja. Also, was heißt hilfreich? Das ist jetzt das falsche Wort vielleicht.
Ich habe nie irgendwie andeuten wollen, dass du hier Kiff machst zu Hause. Das weise ich von mir. Aber
also, ja, wir haben ja schon drüber gesprochen und die Leute, die mich kennen, wissen, glaube ich, auch, wie müde ich da bin, sozusagen. Tatsächlich, aber ja. Nee. Kommt es natürlich für andere Zuhörer natürlich vielleicht anders rüber.
Nein, ja, Laura, das muss doch jeder für sich entscheiden, ne? Ob und wie. Und das ist vollkommen okay. Ne? Aber ich fand das jetzt, weil es eben aktuell war, da hattest du einen richtigen Riecher, ne? Mal über die Cannabispflanze zu sprechen und über wachstumsfördernde exogene Faktoren sozusagen. Ne? Und da gehörte das einfach jetzt mit dazu. Ne? Und ich will aber trotzdem meine persönliche Meinung mal kundtun. Also ich finde, unabhängig davon, ob man jetzt konsumiert als Einzelperson oder nicht, diese gesetzliche Regelung halt überfällig, weil das gehört halt längst zur Lebensrealität der Leute in diesem Land. Meine Meinung, ja. Wenn du durch irgendeinen Park gehst in der Stadt, dann riechst du eigentlich immer, dass da irgendwo rumgekifft wird, ne? Und das halt immer noch unter Strafe zu stellen, fand ich ein bisschen überzogen, ne? Aber wie gesagt, verantwortungsvoll muss man auch jetzt damit umgehen ab April, ne? Also das bleibt ja nicht aus. Im Straßenverkehr ist es auch nicht erlaubt, das finde ich auch gut, ne? Und in Gegenwart von Kindern beispielsweise darf auch nicht gekifft werden, ne? Das steht unter Strafe weiterhin. Aber es gehört halt zur Lebensrealität vieler Menschen in diesem Land dazu. Und da war das vielleicht ein überfälliger Schritt. Ja,
also ich weiß auch nicht. Also wie gesagt, ich habe es ja noch nicht einmal probiert. Ich kann überhaupt nicht sagen, wie sich das auswirken würde bei mir. Hätte ich auch vielleicht ein bisschen Angst vor, dass das zu krass ist. Aber ich finde halt auch, weiß nicht, also ich bin sonst auch ohne damit klargekommen bisher in meinem Leben. Ich kann aber auch verstehen, warum Leute das gerne anwenden oder machen. Ich finde es vor allem im medizinischen Bereich sehr hilfreich. Genau, da gibt es ja für sehr viele Krankheiten sehr positive Effekte und von daher ist es halt schön, wenn wir es jetzt ein bisschen legalisieren, ein bisschen so eine Regelung für finden, so einen Rahmen einfach, ne? Dass da so ein Rahmen gefunden wurde.
Richtig, richtig.
Vielleicht.
Ja. Und ich will das hier auch nicht promoten, also fangt jetzt nicht an zu kiffen, nur weil es die Regelungen gibt, das überhaupt nicht, ne? By the way, wenn es eine Alkoholpflanze gäbe, dann würde ich auch eine Folge über Alkoholpflanzen machen, ne? Also so ist es nicht, ne? Aber es passt jetzt halt gerade in die Zeit. Und ja, Leute, seid mal verantwortungsvoll, geht mal verantwortungsvoll damit um.
Genau.
Laura, eine andere Truppe, und da komme ich zum letzten Punkt unseres Vorgesprächs, die sehr verantwortungsvoll umgeht mit Wissen und mit Öffentlichkeitsbeteiligung, sind die Jungs und Mädels vom Projekt Boden entdecken, was jetzt gestartet ist. Das ist ein Projekt, das eigentlich Comona heißt, Kartierung der Bodenqualität im Lausitzer Bergbaurevier. Und seit 1. Juli 2023 läuft bis 30.06.2025, wird durchs Bundesumweltministerium gefördert und ist angesiedelt an der BTU Cottbus Senftenberg. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ihr nicht wisst, wo Cottbus liegt, ne? Ich bin ja hier auch zuständig ein bisschen für die Topografie des Ostens, dann kann ich euch da ein bisschen helfen. Ich muss ja hier Ostdeutschland mal ein bisschen promoten. Cottbus ist eine Stadt in Brandenburg. Brandenburg wiederum ist ein großes Bundesland, das rings um Berlin angesiedelt ist, ne? Der Berliner Speckgürtel sozusagen. Und da liegt Cottbus relativ im Südosten, ne? Fast an der polnischen Grenze, ne? Und Cottbus liegt in der Niederlausitz, heißt diese Region. Nach Süden hin kommt dann die Oberlausitz, dann kommt das Zittauer Gebirge und dann ist sozusagen schon die tschechische Grenze erreicht. Das mal so zur landschaftlichen Einordnung. Und die Lausitz, sowohl die Oberlausitz als auch die Niederlausitz, das sind bedeutende Bergbaufolgelandschaften. Ne? Da ist viel Braunkohletagebau passiert, ne? Und die Tagebauten sind teilweise saniert worden, teilweise einfach versiegelt worden etc. Ne? Und dieses Projekt hat sich jetzt auf die Fahne geschrieben, jedenfalls die Bodenqualität in diesem Bergbaurevier mal zu kartieren. Da spielen dann sicherlich auch so Sachen rein, wie zum Beispiel Flugasche, ne, aus Industriegebieten, die vielleicht westlich von Cottbus oder westlich der Niederlausitz angesiedelt sind, ne, also die Spurenstoffe, die sozusagen in der Flugasche dann mittransportiert werden. Also ein sehr, sehr spannendes Projekt, wie ich finde. Und dieses Projekt Boden entdecken, heißt es in den sozialen Medien, hat sich jetzt auf die Fahnen geschrieben, die Bodenqualität eben über das Modell Citizen Science zu erfassen. Laura, hast du von Citizen Science schon mal was gehört?
Nee, ich glaube jetzt eigentlich nicht, ich könnte Vermutungen anstellen, aber ich glaube, also zumindest ist das sowas, wo dann Bürger mit befragt werden oder mit involviert sind in der Wissenschaft und selber in ihrem Garten was machen können? Ich habe da zum Beispiel, gab es da mal was in der Schweiz, wo Unterhosen vergraben wurden.
Was?
Wo dann die Leute in ihren Gärten Unterhosen vergraben haben.
Okay, das ist sehr interessant. Das finden wir bestimmt auch noch und ballern das auch noch in die Show Notes. Unterhosen vergraben. Ja, aber das Beteiligungsformat, genau, das ist das. Ne? Citizen Science, wörtlich übersetzt Bürgerwissenschaft, ne? Ich nenne es auch gerne Beteiligungswissenschaft. Das ist eine Form von Wissenschaftskommunikation tatsächlich. Wir machen ja hier sozusagen so eine einseitige Kommunikation. Also wir sprechen in Mikrofon, es geht raus. Aber Citizen Science ist eine Form der beidseitigen Wissenschaftskommunikation. Ne? Also da hast du ein Forschungsprojekt mit einer konkreten Fragestellung und auch mit Untersuchungsmethoden, sei es jetzt Unterhosen zu vergraben oder wie hier die Bodenqualität zu kartieren, ne? Und du holst dir sozusagen Bürgerinnen und Bürger ran, schulst die entsprechend, gibst ihnen also das Handwerkszeug und natürlich auch die entsprechenden Mittel. In dem Fall halt Unterhosen oder auch einen Spaten oder so, ne? Und schickst sie dann, nachdem sie geschult sind, los und dann generieren sie sozusagen oder sammeln die entsprechenden Daten im Gelände, ja? Und diese Form der Wissenschaftskommunikation hat viele Vorteile. Also einerseits ist es, glaube ich, in der Bodenkunde immer von Vorteil, wenn man Sachen im Gelände selbst sehen kann, ne, und erleben kann und Daten erheben kann. Ich glaube, da lernst du mehr als ein ganzes Jahr lang in Büchern rumzusuchen, ne, das alles mal zu sehen. Darüber hinaus können die halt mit einer breiten Öffentlichkeitsbeteiligung auch wirklich viele Daten sammeln, ne, was du vielleicht mit einem Team von 4 Leuten, die wissenschaftlich ausgebildet sind, nicht so schnell hinkriegen würdest. Kriegst du natürlich mit einem Pool an Eingeborenen dort, ne, an dort lebenden Menschen auch sehr, sehr schnell hin, ne? Und wie gesagt, es begeistert halt auch, ne, weil das dann weitergetragen wird, ne, der Opa, der da vielleicht mitläuft, der erzählt das seinen Enkelkindern und dann begeistern sich alle über Bodenkunde, ne? Und du schaffst es halt auch, die Leute dort wirklich in die Wissenschaft einzuführen, weil bei diesem Projekt geht es nicht nur darum, dann Daten zu sammeln. Also die Leute werden nicht nur geschult und sammeln dann die Daten, sondern die Daten werden auch tatsächlich präsentiert öffentlich, ne? Und die Leute werden dann auch wieder eingeladen, sozusagen zu sehen, was ist dann mit diesen Daten passiert, ne? Zum Nährstoffhaushalt beispielsweise, ne? Oder zu den Humusformen, die dort dann angesprochen werden im Gelände, ne? Und das ist ganz großartig, weil das bringt die Leute eben wieder näher an die Wissenschaft, vermittelt ihnen die wissenschaftliche Methodik und ist was, wo ich mich sehr gefreut habe. Es ist das erste mir bekannte Citizen Science Projekt bodenkundlicher Natur, sage ich mal. Ne? Das mit den Unterhosen.
Ach so, das mit den Unterhosen.
Ja. Das kannte ich noch nicht, Laura.
Ist aber auch schon ein bisschen her.
Ja, ja. Das ist, also ich bin sehr gespannt, was ich dann da vorfinde, Laura. Das müssen wir auch in sozialen Medien nochmal breittreten, finde ich. Ja, und dieses Projekt möchte ich hier auf jeden Fall promoten und möchte euch auch empfehlen, mal auf die Website zu gehen, die ich in den Shownotes verlinke, weil da könnt ihr jetzt noch mitmachen. Also am 20. April findet der nächste große Infoabend dort statt, wo Leute eben noch einsteigen können. Ich bin auch wirklich sehr am Überlegen, Laura, ob ich da mitmache. Hm. Ist jetzt von mir aus nicht ganz um die Ecke, aber das mal mitzumachen und zu erleben. Und mich würde auch wirklich sehr interessieren, wie da die Leute drauf sind, die da noch so dazukommen und mich mit denen mal unterhalten. Ja, und ihr könnt auf die Website gehen, euch dort informieren und es ist da auch ein ganz tolles Bodenquiz schon angelegt von den Leuten, wo man sein eigenes Bodenwissen testen und auch erweitern kann. Also macht da mal ruhig mit und promotet das zumindest, wenn ihr aus der Wissenschaftsbubble kommt, auf euren Kanälen. Ist ein ganz großartiges Projekt. So, Laura, jetzt habe ich fertig. Ich lehne mich jetzt zurück. Und Wässern ohne Wumms ist jetzt dein Thema, was du mir mal beibringen wirst. Mhm. Ich habe wenig Ahnung davon, muss ich sagen. Du bist da die Expertin hier, was das Bodenwasser angeht. Und führe mich jetzt einfach mal in diese Welt ein und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was du mir dazu erzählen wirst.
Genau. Ja, bleiben wir mal ein bisschen interdisziplinär, ne? Wie du schon gesagt hast. Also erstmal Boden und Wasser, wie das zusammenwirkt. Aber auch tatsächlich, Bodenkunde ist ja sehr viel, oder da geht es ja auch sehr viel um die Zusammenarbeit mit Landwirten zum Beispiel, dass man wirklich ein angepasstes Management fahren kann, wenn man wirklich offen füreinander ist und miteinander quasi kommuniziert und arbeitet. Das ist ja super wichtig, weil am Schluss oder am Ende wirkt es sich auf uns alle dann aus. Und es ist ja einfach auch Fakt, das braucht man ja nicht erzählen, dass wir Menschen oder allgemein in den letzten Jahrzehnten wir auch auf den Wasserkreislauf oder in den Wasserkreislauf eingreifen. Die globalen Frischwasserressourcen sinken ja immer mehr. Die Bevölkerung, also das Bevölkerungswachstum steigt immer mehr an. Und also der Wasserbedarf ist immer erhöhter. Ne? Wir müssen ja auch Lebensmittel produzieren. Genau. Und diese müssen ja zum einen bewässert werden. Und es ist tatsächlich so, dass ca. 70% der globalen Wasserentnahmen, also das heißt entnommen oder wir entnehmen ja Wasser aus dem Grundwasser, aber auch aus Oberflächengewässern wie Flüssen, Seen oder so, sind für landwirtschaftliche Zwecke, was ich schon ziemlich viel finde. Also der Rest ist dann halt Industrie oder halt geht zu den Kommunen, also unser Haushaltswasser, was wir nutzen. Doch natürlich gibt es jetzt auf der Welt oder global betrachtet da sehr starke Unterschiede mit diesen Entnahmen oder den prozentualen Anteilen der Entnahmen. Das ist ja nicht überall auf der Welt gleich, denn aufgrund der Klima- oder Landschaftsbeschaffenheiten variiert das natürlich. Zum Beispiel in Asien und Afrika werden ca. 80% oder gehen ca. 80% der Wasserentnahmen zur Landwirtschaft. In Deutschland hingegen sieht das ein bisschen anders aus. Da nutzen wir ungefähr nur 21% unseres Wassers, was wir entnehmen, für die Landwirtschaft. Und der größere Teil tatsächlich, 57%, geht bei uns zur Industrie. Also es ist wirklich, wir sind hier nicht so, also was heißt Anbauland, aber wir brauchen nicht so viel Wasser für die Beregnung zum Anbau von Lebensmitteln, sondern eher mehr als Industriestandort, als Industrieland.
Hängt sicherlich auch mit den klimatischen Verhältnissen zusammen.
Genau,
ne?
Ja, das auch, auf jeden Fall. Genau, und wenn man jetzt davon spricht, das Wasser, was für die Landwirtschaft entnommen wird, oder erstmal ganz toll, kann ich euch noch empfehlen, gibt's die Podcast-Folge vom Terra X über das Anthropozän. Das ist ja jetzt so eine neue
so ein neues Erdzeitalter sozusagen.
Erdzeitalter, genau. Das Anthropozän durch Menschen geprägt halt. Und da gibt es auch die Folge zum Wasser. Das ist auch wirklich sehr interessant, wie es halt um unsere aktuellen Wasserressourcen steht. Also wenn ihr euch ein bisschen dafür interessiert, dann hört da auf jeden Fall mal rein. Ist super gemacht mit Interviews und behandelt wirklich alle Themenbereiche des Wassers oder alle Bereiche des Wassers. Ja, aber nochmal zurück jetzt zur Beregnung für unsere Lebensmittelherstellung landwirtschaftlich. Was denkst du denn, Christopher, wohin geht denn der meiste Teil des Wassers, was für die Landwirtschaft genutzt wird? Also im Bereich der Landwirtschaft, wo wird da denn das meiste Wasser benötigt?
Mengenmäßig könnte ich das nicht aufteilen, aber du brauchst natürlich, also Landwirtschaft ist ja nicht gleich Landwirtschaft, du hast natürlich...
Genau, also Landwirtschaft ist jetzt, da fassen wir zusammen die Viehhaltung, Beregnung, Aquakultur auch, also das Fischzucht sozusagen.
Mhm.
Genau, also Getreideanbau, Viehhaltung, alles, das umfasst jetzt gerade alles.
Mhm. Für mich schwer einzuschätzen. Ich würde vielleicht jetzt mal aus der Hüfte geschossen, ich würde vielleicht für einen Ackerbau 2/3 und für Tierhaltung 1/3 oder so. Also ich gehe mal davon aus, dass deutlich mehr für einen Ackerbau aufgewendet wird.
Du hättest jetzt gesagt, mehr für den Ackerbau. Hm. Ja, ist tatsächlich nicht so. Ich habe auch mal recherchiert. Und tatsächlich ist der größte Anteil für das Wasser, was entnommen wird, im Bereich der Landwirtschaft, fürs Fleisch.
Ach.
Also für die Viehhaltung.
Ja.
Ne? Aber natürlich auch Nüsse, Mandeln und auch Käse, also demnach Käse, weil Vieh, ne, Milchproduktion und so weiter, geht das da auch wieder. Die Angaben über jetzt genaue Mengen, ne, wie du ja auch schon gesagt hast, die variieren natürlich von Homepage zu Homepage. Also wenn man da jetzt, wenn ihr das mal googeln wollt, so, das kann man auch unter den Fußabdruck, Wasserfußabdruck für Lebensmittel nochmal recherchieren. Da gibt's unterschiedliche Grafiken und unterschiedliche Websites von Mengenangaben. Aber tatsächlich die Mehrheit, was ich jetzt gefunden hatte, ist, dass 15.000 Liter Wasser für die Herstellung von 1 Kilo Fleisch benötigt werden.
Ja, das habe ich auch gehört. Weil das ist ja sogenanntes virtuelles Wasser, was da reinzählt, ne? Das heißt, du musst jetzt, um die Kuh aufzuziehen sozusagen, die frisst natürlich Pflanzenmaterial und da zählt dann also auch das Wasser mit rein, was für dieses Pflanzenmaterial entsprechend draufgegangen ist, ne?
Genau. Also quasi für die Lebensdauer einer Kuh,
ja,
sozusagen,
genau.
Für 1 Kilo Fleisch, genau, von Anfang bis Ende. Und deshalb dann etwa 5000 Liter pro Kilogramm Käse auch, ne?
Ja.
Also, und jetzt nur mal als Vergleich, ein Zwei-Personen-Haushalt in Deutschland verbraucht täglich so ungefähr 150 bis 300 Liter Wasser pro Tag.
Ja.
Das heißt also, wenn wir das jetzt für einen Zwei-Personen-Haushalt betrachten, dass es so viel Wasser wird für 1 Kilogramm Fleisch, und ich meine, ich weiß nicht, ich bin jetzt auch keine Vegetarierin, aber 1 Kilo Fleisch isst man in, ja, weiß ich nicht, wie viel Monaten, ich weiß es nicht, oder Wochen. Kann es jetzt tatsächlich nicht so einschätzen, aber 1 Kilo Fleisch, wenn man jetzt ein großes Familienessen hat oder sowas, ist das, finde ich, schon normal für einen Sonntag oder so. Du lädst die ganze Familie ein, Großfamilie kommt.
Ja.
Und 1 Kilo Fleisch ist das schon, oder? Also.
Ja, ein Klumpen gehackt, das ist so zwei Hände.
Ich wollte gerade sagen, quasi, so ein Hackbraten.
Ein Kilo, ja.
Für 4 Personen hätte ich 500 Gramm geschätzt. Naja, wenn wir das jetzt dann Kilo, also. Wird ja relativ schnell verbraucht, wollte ich damit sagen, finde ich.
Richtig.
Zumindest vielleicht doch, also natürlich nicht von allen, ne? Wir ernähren uns ja auch alle bewusster und so weiter und so fort. Aber tatsächlich wäre das halt so viel Wasser, wie ein Zwei-Personen-Haushalt an 50 bis 100 Tagen verbraucht. Also
krass,
ungefähr in 3 Monaten verbraucht. Das ist halt, finde ich dann schon ziemlich viel für so eine relativ geringe Ausbeute Fleisch. Also es hat mich als Nicht-Vegetarier doch ein bisschen nochmal auch nachdenklich gemacht, muss ich wirklich gestehen. Und finde ich halt ganz interessant.
Und du kannst ja auch wenn du noch nachdenklicher werden willst, Laura, dann kannst du es ja auch energetisch betrachten, ne? Dass man nur am Rande, also vom Prinzip, die Energie, die von der Pflanze zum Rind übergeht, ne? Das sind nur ungefähr 10%, ne? Und du verwertest dann auch wieder nur 10% der Energie im Rindfleisch, ne? Also ist es manchmal auch energetisch günstiger, tatsächlich diese Fleischstufe zu überspringen, ne?
Das stimmt natürlich. Also die Angaben findet ihr auch dann immer in Liter Wasser pro Kilokalorien, also wie viel da dann auch rauskommt, ne? Wenn ihr jetzt dann mal nachguckt. Genau. Genau. Und jetzt wenn wir es jetzt aber betrachten für die Beregnung von Getreide, Gemüse und Obst, ne, das ist ja eine gezielte Methode, um den Ertrag zu steigern. Also wir wollen ja natürlich so viel Ertrag wie möglich haben, weil wir haben aufgrund des Bevölkerungswachstums einen sehr hohen Bedarf daran, dass wir so ein Level halten und dass wir möglichst viel Ertrag haben wollen. Und tatsächlich wird am meisten beregnet jetzt, also für den Getreideanbau oder Gemüse, Obst im Nahen Osten, ne, so Indien, aber halt auch ganz viel bei uns im Mittelmeerraum in Europa, Spanien und sowas. Ne, dann tatsächlich ist es ja so, dass es ja so ist, dass genau wir wirklich am meisten oder der mediterrane Raum hier für landwirtschaftliche oder für den landwirtschaftlichen Anbau von Früchten, Getreide genutzt wird in Europa und auch wir von dort ja unser Obst und Gemüse beziehen, ne? Tomaten, Erdbeeren und so weiter und so fort. Die werden da ja auf riesigen Flächen angebaut und beregnet. Und das ist dann jetzt unser, du hast es ja eben schon einmal angesprochen, der virtuelle Wasserfußabdruck oder virtueller Wasserbedarf oder Wasserverbrauch indirekt quasi. Also das heißt, das Wasser wird ja dort vor Ort in Spanien verbraucht, aber dadurch, dass wir das Obst oder Gemüse beziehen, nutzen wir, also verbrauchen wir dieses Wasser auch, aber halt indirekt. Und das finde ich halt so spannend. Nur weil es halt nicht direkt vor der eigenen Haustür passiert, ist es trotzdem super wichtig und haben wir da trotzdem sehr viel Einfluss drauf. Genau. Und in Deutschland natürlich, aufgrund der klimatischen Veränderungen, werden auch immer mehr Flächen bewässert. Landwirtschaftliche Flächen bewässert. Hast du eine Idee oder wo am meisten in Deutschland, wo das vielleicht, wo der Bedarf am größten ist, Felder zu bewässern. Vielleicht hast du es ja auch schon mal gesehen, ich weiß es nicht. Also ich sehe es, ich habe es schon oft gesehen.
Wenn du es schon oft gesehen hast, dann ist es also irgendwo in Niedersachsen. Wenn ich es schon oft gesehen habe, ist es möglicherweise in Brandenburg.
Richtig, genau. Dort bei den sandigen Bösen, sandigen Böden. Da sieht man ja immer diese, oder oftmals auch diese Rollwagen, ne? Rollwegen, ja. Mit den, genau, Wasser... Schläuchen drauf und sowas, genau. Tatsächlich ist es halt aber so, dass auch erwartet wird, dass natürlich halt wir immer mehr Flächen beregnen müssen in Zukunft, um den Ertrag zu halten oder zu steigern, also zumindest erstmal erhalten. Es geht ja erstmal um Erhaltung, wenn sich das Klima verändert. Aber jetzt so eine Aussage, was so da die Raten sind oder Trendaussagen, ist tatsächlich ganz, ganz schwierig möglich, weil das Monitoring da halt nicht so ausgestattet ist oder da nicht so wirklich jährlich oder regelmäßig Daten erhoben werden können, wie viel wird wirklich auf was für einer Fläche beregnet und so weiter und so fort. Genau, aber es ist tatsächlich so, dass in Deutschland 2,2% der Gesamtentnahmen für die Bewässerung von landwirtschaftlichen Flächen in 2019 genutzt wurde. So, und das hat natürlich den Vorteil, dass wir somit unseren Ertrag sichern können, ne? Also, aber es hat ja auch super intensive Nachteile. Und zwar, dass wir halt natürlich das Grundwasser verbrauchen. Also wir senken den Grundwasserspiegel ab. Wenn keine Grundwasserneubildung stattfindet, haben wir somit natürlich, schädigen wir natürlich so unsere Grundwasserressource. Und es bewirkt aber auch Veränderungen im Stoffhaushalt, ne? Also Beregnung ist natürlich, hat natürlich da dann auch einen Einfluss drauf und muss gezielt auch mit einer Düngung betrachtet werden. So, und natürlich ist weltweit immer noch auch das Thema, wie können wir unsere Wasserressourcen schützen? Oder gibt es vielleicht alternative Wasserressourcen, wie ich ja eingangs oder wie wir eingangs jetzt schon besprochen haben, dass wir zum Beispiel Grundwasser künstlich anreichern mit einem behandelten oder entsalzten Wasser. Und deshalb ist es natürlich schon, oder gibt es natürlich schon den Ansatz, dass landwirtschaftliche Flächen auch mit einem aufbereiteten Abwasser oder einem Produktwasser aus der Industrie beregnet werden oder wurden. Und da gab es dann auch so eine EU-Verordnung für die Mindestanforderung für die Wasserwiederverwendung. Also das ist natürlich dann auf oberster Ebene geregelt, sage ich mal, die chemische Zusammensetzung oder wie muss das Wasser aussehen, was wir beregnen dürfen. Man kann jetzt nicht jedes Wasser oder x-beliebiges Wasser beregnen auf den Flächen. Das ist schon wirklich vorgeschrieben, ne? Genau, und da wird dann halt dieses Prozesswasser oder das Klarwasser aus den Kläranlagen wird dann nicht mehr in den Vorfluter geleitet, sondern wird in Speicherbecken gesammelt und dann direkt zur Feldberegnung benutzt. Und ja, was könnte da jetzt so der Nachteil sein, wenn du mal so drüber nachdenkst? Also es klingt ja jetzt auch schön und gut, weil Abwasser haben wir auch und in der Industrie entsteht ja auch Produktwasser.
Hm. Naja, ich muss natürlich auf die entsprechende Filtermethode achten, ne, wenn ich das Wasser aufbereite. Also was zieht es raus und was lässt es möglicherweise aber auch drin? So mit Blick auf irgendwelche Medikamentenrückstände oder so, ja. Das wäre ja auch noch eine Sache.
Genau, wobei das, glaube ich, schon ziemlich gut kontrolliert wird. Aber ich meine jetzt natürlich, also ist ja alles immer so ein Geben und Nehmen, finde ich. Das Problem ist natürlich auch die Infrastruktur. Ne? So ein Speicherbecken musst du ja natürlich erstmal wieder irgendwo bauen. Du musst die Leitung irgendwo hinlegen. Auch jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, auf Langeoog wollen wir Wasser künstlich anreichern. Das geht ja nicht einfach so. Da musst du ja erstmal noch Leitung legen durch das Naturschutzgebiet und so weiter und so fort. Das ist natürlich, also bedarf viel Planung, meine ich damit. Ne?
Ja,
ist auch sehr in der Umsetzung dann auch Kosten, Nutzen, muss man alles ganz genau berechnen.
Ja.
Aber es gibt halt diese Methode, ne? Und tatsächlich ist es ja halt aber deshalb so, dass zum Beispiel im mediterranen Raum, und wir haben es ja eben gerade tatsächlich ja schon durch mein Doktorarbeitsthema ein bisschen erfasst, in der Küstennähe es natürlich dazu kommt, dass das Grundwasser dort schon etwas salzig ist, durch die Salzwasserintrusion vom Meer. Also das Salzwasser drängt weiter ins Landesinnere hinein und das Wasser wird so ein bisschen salziger dann halt, ne? Hinzu kommen natürlich jetzt noch andere Klimaverhältnisse, die das begünstigen. Und deshalb ist es da zum Teil auch so, dass in Spanien zum Beispiel auch salziges Wasser für die Beregnung genutzt wird. Oder ich weiß auch, dass es in Australien so der Fall war. Das heißt, die Landwirte nutzen dort das salzige Wasser, weil das Grundwasser halt salzig ist. So, das nehmen die. Dann gibt es jetzt halt aber auch den Ansatz, wie ich ja in meinem Projekt oder wie wir auch schon erwähnt haben, dass auch Meer- oder Brackwasser, also salziges Wasser, entsalzt werden kann. Ne, das heißt, aufgrund von membranbasierten Verfahren werden halt gezielt die Ionen aus dem salzigen Wasser rausgefiltert, sozusagen. Und das heißt, das Produktwasser, was wir dann erhalten, ist entsalzt. Das ist halt komplett abgereichert an Ionen. So, da gibt's natürlich ganz viele verschiedene Verfahren zur Trennung von Ionen, wie halt aus einem salzigen Wasser ein entsalztes Wasser entstehen kann. Und das hört sich natürlich auch total gut an, aber der Nachteil ist halt, es werden wirklich relativ alle Ionen rausgefiltert. Das heißt auch Calcium und Magnesium. Und das ist ja einer der, oder sind die wichtigsten Nährstoffe auch mit, die wir halt brauchen, gerade auch in der Landwirtschaft. Das darf ja nicht, also soll ja nicht fehlen. Zudem natürlich eine Entsalzung benötigt immer viel Energie. Und dadurch, dass das Wasser dann halt auch abgereichert ist an Calcium und Magnesium, wird es meistens noch nachbehandelt. Das heißt, Calcium und Magnesium wird in einer Form von Calciumcarbonat oder irgendwie wieder zugeführt dem System. Das heißt, dann wird das Ganze schon wieder auch sehr kostenintensiv. Wir müssen es sehr lange behandeln und wir benötigen halt, wie gesagt, auch die Infrastruktur immer, weil dieses so ein behandeltes Wasser, wie jetzt halt auch das aus der Kläranlage oder Produktwasser, ist ja nicht direkt an Ort und Stelle, dann wo wir es brauchen, sondern dafür brauchen wir wirklich eine Infrastruktur. Genau, aber die Frage ist jetzt halt so ein entsalztes Wasser, Meerwasser, ja, da ist ja dann trotzdem noch immer, also das Meerwasser ist ja dadurch charakterisiert, dass es sehr viel Natrium und vor allem auch Chlorid enthält. Und selbst wenn wir das entsalzen, also den Gehalt, die Konzentration um die Hälfte reduzieren, vielleicht, nur mal jetzt so einfach frei gesprochen, dann haben wir immer noch viel mehr Chlorid und Natrium in dem entsalzten Wasser oder mehr Chlorid und Natrium in dem Wasser, als eigentlich im Grundwasser ist. Und da könnte es natürlich Probleme geben und auch allgemein, also wirkt sich das, hat das Auswirkungen irgendwie auf die Bodeneigenschaften oder auf die Nährstoffaufnahme und auch da gibt es halt natürlich je nach Standort oder auch Bodeneigenschaften und natürlich auch der angebauten Früchte totale Unterschiede zu den Studien. Deshalb kann ich jetzt gar nicht genau über alles berichten oder auf alles jetzt hier wirklich eingehen. Aber was ich euch in den Shownotes verlinkt habe, ist zum Beispiel ein Überblick über die ökonomischen Auswirkungen von Monterrey Vinya et al. Aus 2010, wo sie halt wirklich, wie gesagt, die ökonomischen Auswirkungen abschätzen, wenn ein entsalztes Meerwasser in Küstenbereichen für die Bewässerung von landwirtschaftlichen Flächen auf Gran Canaria. Jetzt gehe ich erstmal auf die Auswirkungen oder da wurde zum Beispiel auch einmal angerissen, die Auswirkungen auf die bodenphysikalischen Eigenschaften, die dieses Ungleichgewicht zwischen diesen Ionen auch haben kann. Denn es gibt in der Landwirtschaft oder wenn wir jetzt gerade bei der von der Bewässerung sprechen, das Sodium Adsorption Ratio. Hast du jetzt eine Idee, was da reinspielt, Christoph? Hast du davon oder hast du schon mal was von gehört?
Natürlich, das ist Da spielen die Konzentrationen von Natriumionen, Calcium, Magnesiumionen rein. Und das ist sozusagen einfach gesprochen einfach ein Maß für das Verhältnis zwischen Natriumionen auf der einen Seite und Calcium-Magnesium-Ionen auf der anderen Seite.
Genau. Und was beeinflusst das denn jetzt? Hast du da auch eine Idee oder soll ich? Also
Letztlich, also im Gedankenstrich habe ich das Sodium Adsorption Ratio immer im Hinterkopf, wenn es um ein sogenanntes Versalzungsrisiko geht. Ja. Also das Risiko des jeweiligen Bodens auch zu versalzen, also eine Salzanreicherung zu betreiben.
Genau, das ist tatsächlich auch so, aber es beeinflusst auch die Stabilität von Tonaggregaten tatsächlich, dieses Ungleichgewicht und Kolloiden. Das heißt, sie dispergieren leichter.
Ja. Das kann man doch so schön erklären wie in der Schulchemie quasi mit den beiden Armen, ne? Also die Tonteilchen, die freuen sich ihres Lebens und dann kommt zum Beispiel so ein zweiwertiges Calcium-Ionen an. Und weil das zweiwertig ist, hat es sozusagen zwei Arme und es greift sich nach jeder Seite so ein Tonteilchen, ne? Und das nennt man dann Aggregierung. Ich weiß nicht, ob ich glaube, in der Lehrbuchfolge zu Ton hatte ich auch davon gesprochen, bin ich mir aber gerade nicht ganz sicher. Und das sind also Aggregat. Und wenn jetzt aber ganz viele Natriumionen kommen, die sind nur einwertig, die haben sozusagen nur einen Arm, ne, dann besetzen die bevorzugt sozusagen diese Austauscherplätze an den Tonteilchen. Ne. Das Calcium wird sozusagen verdrängt und das führt dazu, dass die Tonteilchen dispergieren, also solo unterwegs sind in der Bodenlösung.
Genau, sehr gut. Und dadurch, dass sie sich dann da so frei bewegen, wir haben ja auch in unserem Bodengefüge oder in unserer Bodenstruktur den Porenraum, können sie natürlich sich da so irgendwie aufgrund dann jetzt der Oberflächengegebenheiten, je nachdem, wenn es mal enger wird im Porenraum, können sie den Porenraum auch verstopfen.
Ja.
Ne, da spricht man vom sogenannten Clogging dann in der Literatur. Das heißt wirklich die Verstopfung, das ist wirklich auch teilweise problematisch bei so einer Infiltration, weil das hat ja die Auswirkung, dass die Infiltrationsraten und auch die hydraulische Leitfähigkeit des Bodens dann dadurch abnehmen. Ne? Ja. Wenn wir es jetzt sozusagen für die Bewässerung dann nehmen, ist das natürlich dann problematisch, weil wir bewässern, der Porenraum verstopft, es kommt zum Clogging, das Wasser kann gar nicht mehr so infiltrieren, wir brauchen höhere Infiltrationsraten, das kostet natürlich wieder mehr. Genau, ist also dann nicht so toll und muss halt weiter untersucht werden. Gibt's auch ganz viele Studien dazu, habe ich mich auch mal mit befasst, super spannend, wollte ich jetzt hier aber jetzt auch nicht weiter eingehen. Genau, ist aber vielleicht auch ein Thema für Svenja mal. So, nur by the way.
Svenja macht das als Thema.
Genau, aber wie sieht es jetzt eigentlich auch mit dem Stofftransport aus? Ne? Also wie ich schon gesagt habe, ist natürlich jetzt nicht so toll. Calcium, Magnesium fehlen als Nährstoffe. Na ja, gut, aber wie ist das denn jetzt mit anderen Ionen, die da dann noch vorhanden sind? Oder wie wirkt sich so ein hoher Chloridgehalt jetzt noch weiter dann auf sozusagen auf dem Wasserfluss oder irgendwie genauer oder halt auf die Ionen- oder Nährstoffaufnahme der Pflanzen aus? Hat es da irgendwelche Auswirkungen? Und da gibt's das Paper von Russo und Kurzmann aus 2019, wo entsalztes Wasser für die Beregnung genutzt wurde. Da haben die den Wasserfluss, aber auch die Stickstoffaufnahme von Pflanzen simuliert, über 3 Jahre lang, wenn es mit einem entsalzten Wasser beregnet wird. Genau, und da haben sie jetzt als Modellstandort eine Fläche genommen in Israel, wo Zitronen drauf angebaut werden. Und dort finden wir den, und da musste ich jetzt erstmal googeln. Jetzt kannst du es dir ein bisschen herleiten, den Hamra Red Mediterranean Soil.
Ja, also ist ein Bodentyp sozusagen.
Genau.
Mhm.
Genau, nach der World Reference Base wäre das jetzt ein Chromic Luvisol oder auch Terra Rossa genannt. Das ist ein lehmiger Kalkboden, der seine rote Farbe aufgrund des Hämatits hat. Und der ist eigentlich dann dadurch bekannt, dass er gute Wasserspeichereigenschaften hat und dadurch dann auch relativ fruchtbar ist. So, und anhand deren Simulation konnte gezeigt werden, also da haben sie halt dann das Beregnungswasser mit unterschiedlichen Chloridkonzentrationen
quasi
simuliert. Genau. Das heißt, um den Einfluss von wirklich Chlorid im Beregnungswasser simulieren zu können. Und dabei ist herausgekommen, dass wenn wir einen geringen Chloridgehalt haben, dann wird das Wasser von den Wurzeln im oberen Bereich der Wurzeln aufgenommen. Das heißt, das beregnete Wasser wird gleich aufgenommen vom oberen Bereich der Wurzeln und sinkt gar nicht mehr in die größeren Tiefen.
Mhm.
Genau, weshalb dann dadurch die hydraulische Leitfähigkeit und auch der vertikale Stofftransport vermindert werden.
Mhm.
Was meinst du, warum ist das so? Also
Könnte ich mir vorstellen, also Chlorid verhält sich im Boden ähnlich wie Nitrat. Das muss man einmal wissen. Also es ist ein hochmobiles Ion in der Bodenlösung. Und jetzt ist es so, dass wenn ich Chloridionen in der Bodenlösung habe, ne, aber auch wenn es Teilsalz ist sozusagen, könnte das ja so sein, dass das solche Osmose-Effekte hat im oberen Bereich der Wurzel. Ne? Also in der Wurzelzelle ist eine höhere Ionenkonzentration als im Bodenwasser. Das heißt, das Bodenwasser mit Chlorid angereichert diffundiert sofort oder möglichst zügig in die Wurzelzelle hinein und steht dann halt für die weitere Infiltration nicht mehr bereit. Das wäre jetzt mal so ein Erklärungsansatz.
Ja, also wir hatten jetzt halt, dass das Wasser da ja auch gleich mehr aufgenommen wird, weil der obere Boden, der ist dann natürlich wassergesättigt, der wird dann natürlich mit so einer geringen Chloridkonzentration ist der nicht so salzig dann mehr, dieser Oberboden.
Ja,
die
genau.
Gerecht hat. Und dann entsteht natürlich ein Unterschied. Oder so ein Gradient. Ne?
So ein Gradient, ja.
Genau, aber du hast ja auch schon den Konkurrenzkampf sozusagen zwischen Chlorid und Nitrat, die sich halt gleich verhalten, erwähnt. Und da ist es so, dass wenn jetzt die Chloridkonzentration im Bewässerungswasser oder Beregnungswasser haben wir jetzt nicht so viel Wasser drin. Wenn die Chloridkonzentration da drin steigt, dann sinkt die Stickstoffaufnahme. Das heißt, wenn wir höhere Chloridkonzentrationen im Beregnungswasser haben, kann die Pflanze den Stickstoff oder nimmt die Pflanze vermutlich, hier sind jetzt gerade noch nicht so Erklärungen für ihre Simulation oder für die Ergebniserkenntnisse dann getroffen worden, komme ich später nochmal drauf zurück, dass einfach Stickstoff nicht mehr ausgenommen werden kann und deshalb führt das natürlich dann auch zu einer höheren Nitratauswaschung schlussendlich, weil das Nitrat, also der Stickstoff, der dann zugegeben wird per Düngung oder im Boden ist, wird nicht von der Pflanze aufgenommen und wird dann halt ausgewaschen. Das heißt, wenn wir geringere Chloridkonzentration haben, führt das zu einer Verminderung der Nitratauswaschung. Genau, und jetzt habe ich dann noch ein Paper nämlich gefunden, was ja schon mal ganz interessant ist. Also das beinhaltet jetzt auch so den Aspekt, warum die Landwirte in Spanien nicht das salzige Grundwasser nutzen sollten, sondern sich vielleicht doch die Mühe machen sollten und den höheren Preis zahlen sollten für ein entsalztes Wasser, um dann halt diese Effekte zu vermeiden. Aber da muss man natürlich noch genauer gucken. Und da habe ich jetzt das Paper von Vartal und seinen Kollegen aus 2020, der sich dann angeguckt hat, wie die Stickstoffdüngung oder noch Stickstoffdüngung und Bewässerung mit einem entsalzten Wasser mit unterschiedlichen Chloridgehalten, wie da so das Zusammenspiel ist, ne? Und es ist natürlich halt auch so, dass eine Salinität vom Wasser allgemein die Nährstoffaufnahme beeinflusst, wie wir eben schon gesagt haben. Dieser Kampf kann natürlich auch dazu führen, dass es zu einem Kalzium- und Magnesiummangel kommt. Ne? Und eine angepasste Stickstoffdüngung, die Ergebnisse, die ich eben bei Russ und Kurzmann ja erwähnt habe, dass es diesen Konkurrenzkampf gibt zwischen Chlorid und Nitrat und in der Literatur ja tatsächlich auch schon bekannt ist in anderen Studien, dass Chlorid den Nitrat-Uptake, also die Nitrataufnahme verringern kann, wäre es natürlich auch wichtig, die Stickstoffdüngung anzupassen. Ne? Also es bringt ja dann nichts, wenn wir ein salziges Wasser nehmen mit viel Chlorid, aber trotzdem noch viel Stickstoff draufgeben in das System, weil es wird nicht aufgenommen von der Pflanze. Und das wollten die nochmal untersuchen. Und genau, also im Endeffekt zusammengefasst, diese Studie zeigt halt, wie sich eine Umstellung von einem natürlichen zu einem, also natürlichen salzigen Wasser zu einem entsalzten Wasser sich auf die Auswaschung von Spurenstoffen oder allgemein auf die Auswaschung von Nitrat zum Beispiel auswirkt. Das wurde anhand von Lysimeter-Experimenten untersucht. Das heißt, die Lysimeter mit so einem Volumen von ca. 60 Liter und einer Höhe von 54 Zentimeter wurden mit grobem Sand befüllt. Der hatte dann eine Lagerungsdichte von 1,66 Gramm pro Kubikzentimeter und eine Porosität von 37,4, was halt schon dem eines Sandes dann entspricht. Und unter diesen Lysimetern gab es einen Behälter sozusagen, wo der Abfluss, also das Wasser, was bewässert wurde, oben drauf gegeben wurde in das auf das Lysimeter, wenn das durchgesickert ist durch diese 54 Zentimeter Sandbodenpassage und dann unten wieder rauskommt. Das wurde aufgefangen und natürlich auch analysiert. In diesen Lysimetern wurden dann Salat und Kartoffeln angebaut, also jeweils getrennt, in manchen Lysimetern Salat, in manchen die Kartoffeln. Und dann wurden verschiedene oder unterschiedliche Düngegaben von Stickstoff zugegeben, also unterschiedlich viel Stickstoff immer in verschiedenen Experimenten und unterschiedliche Chloridkonzentrationen im Wasser zugegeben. Also das ist halt getrennt, also Stickstoffdüngung, ne, nicht verwechseln, und Chlorid kommt aus dem Wasser, unterschiedliche Konzentrationen. Und die Ergebnisse sind natürlich, dass wenn man, wie wir schon uns gedacht haben oder vermutet haben, dass je höher der Chloridgehalt in dem Beregnungswasser ist, desto schlechter ist das Salatwachstum gewesen zum Beispiel. Also die Salatköpfe waren geringer, die Salatwurzeln waren kleiner. Und mit einer Erhöhung der Stickstoffzugabe gab es natürlich größere, zum Beispiel auch Kartoffelknollen und größere Salatköpfe. Genau. Und halt aber allgemein, die Erhöhung von Chlorid hatte negative Auswirkungen auf die Größe und auch das Gewicht. Genau. Bei den Kartoffeln hat man, oder besonders bei den Kartoffeln hat man den Einfluss der Stickstoffzugabe deutlich gesehen. Da gab es jetzt aber nicht so eine wirkliche Interaktion zwischen Chlorid und Stickstoff tatsächlich. Das konnte man halt nicht jetzt wirklich sehen. Also, dass halt wirklich irgendwie mehr Stickstoff aufgenommen wurde oder mehr Chlorid aufgenommen wurde oder mehr ausgewaschen wurde. Da gab es jetzt nicht so wirklich dieses Konkurrenzverhalten oder so eine Interaktion. Dennoch halt allgemein, um das schon einmal so zusammenzufassen, wurde in beiden in allen Lysimeter-Experimenten, also sowohl mit dem Salat als auch mit der Kartoffel gesehen, dass eine höhere Salinität, also eine höhere Chloridkonzentration, den Ertrag mindert. Also die Pflanzen, die Knollen, die Wurzeln waren nicht so groß, waren auch so ein bisschen schrumpelig, ne, sah nicht so gut aus irgendwie. Und dass aber mit einem entsalzten Wasser trotzdem eine höhere Stickstoffzugabe benötigt wurde, dann halt auch, um das vielleicht auch so ein bisschen auszugleichen, um bessere Erträge zu erzielen. Genau. Das heißt jetzt aber, wenn wir nochmal genau gucken, wohin geht denn jetzt das Chlorid und wohin geht der Stickstoff, da kann man halt sehen, dass die Chloridkonzentration, nämlich in den Pflanzen, niedriger ist, wenn dort mehr Stickstoff zugegeben wurde. Das heißt, durch dieses Konkurrenzverhalten, wir geben mehr Stickstoff hinzu, haben einen geringen Chloridkonzentration, dann wird trotzdem mehr Stickstoff von der Pflanze aufgenommen als Chlorid an und somit und halt auch andersrum, ne? Genau. Das basiert auf diesem Gesetz auch von Liebig, also hatte ich da nur gefunden, das Liebigs Law. Und zwar, wenn wir ein Wasser mit einer geringen Salinität haben, dann ist die Biomasseproduktion erhöht. Ich habe es nicht genau recherchiert. Stand da jetzt nur so. Und deshalb benötigen wir mehr Stickstoff. Das heißt, wenn entsalztes Wasser genutzt wird, wird halt mehr Stickstoff benötigt, um halt mehr Biomasse auch zu generieren. Ne? Und wenn wir jetzt nochmal kurz uns angucken, dann, wie sieht's jetzt mit der Auswaschung aus, was das Paper davor ja schon irgendwie behandelt hat oder was sie simuliert hatten, dass die Nitratauswaschung reduziert wird, wenn wir ein entsalztes Wasser nehmen. Also das heißt, nicht so ein chloridhaltiges Wasser. Dann ist es tatsächlich so, dass ja natürlich mit geringen Chloridkonzentrationen die allgemeine Auswaschung von Stickstoff und Chlorid geringer war, weil geringe Chloridkonzentration, das Stickstoff wurde besser von der Pflanze aufgenommen. Ja, genau. Und deshalb kann es ja gar nicht weiter vertikal transportiert werden in das Grundwasser. Und natürlich dadurch, dass wir weniger Chlorid zugeben als mit so einem salzigen Wasser, wird auch weniger Chlorid ausgewaschen. Denn irgendwann, also die Pflanze nimmt natürlich was auf, aber ja auch nicht alles. Das heißt, wenn so ein salziges Wasser da beregnet wird, dann führt es entweder zur Bodenversalzung halt auch, aber Chlorid wird dann auch ziemlich schnell, es kann ja auch als Tracer sozusagen wirken, ausgewaschen dann. Das heißt, gelangt dann auch ins Grundwasser. Genau, allgemein konnten sie auch feststellen, dass ein geringeres Beregnungsvolumen benötigt wurde, wenn man ein entsalztes Wasser nimmt. Das heißt, wirklich, da kam dann halt mehr oder weniger halt raus. Wirklich, die Pflanze hat das Wasser besser aufgenommen, wenn man entsalztes Wasser nimmt, was wir auch eingangs schon erwähnt hatten einmal, ne, dass da mit dem entsalzten Wasser die oberflächennahen Wurzeln das Wasser sehr gut aufnehmen und kaum noch vertikaler Transport stattfindet. Wurde nicht genau untersucht, was, aber da ist auch die Annahme, dadurch, dass das Wasser entsalzt ist und es zu einer verstärkten Produktion der Biomasse dann kommt, verstärkt das auch die Wasseraufnahme der Pflanze. Genau, es kann aber auch natürlich mit der Salinität der Rhizosphäre zusammenhängen, das, was du eben schon gesagt hast, mit so osmotischen Unterschieden und sowas. Ja, das ist halt schwierig zu sagen, wurde da jetzt nicht untersucht. Ist ja auch, wie ich eingangs gesagt habe, könnte man jetzt diese ganze Thematik noch sehr klein, oder muss man natürlich, um das zu verstehen, sehr kleinskalig untersuchen. Es geht aber bei diesen Studien vielmehr darum, zu sagen oder den Landwirten an die Hand zu geben, es wäre doch gescheiter, vielleicht doch besser sinnvoller, entsalztes Wasser zu nutzen, um so natürlich die Grundwasserressource zu schützen und um so die Erträge vielleicht zu steigern. Aber halt auch, wie könnt ihr das noch verbessern? Also mit einem angepassten Stickstoffmanagement, einer angepassten Stickstoffdüngung dann zum Beispiel. Das ist halt wirklich wie so eine Art Werbung machen ein bisschen vielleicht für die Landwirte dort. Weil da gibt's auch viele Paper drüber, das entsalzte Wasser ist natürlich teurer. Ich weiß jetzt nicht, um wie viel Prozent teurer als das normale Grundwasser, was man jetzt da nehmen würde. Und das ist natürlich dann erstmal unattraktiv, ne? Und dann wissen die ja auch gar nicht, was passiert denn da? Das ist ja alles noch in der wissenschaftlichen Zeit betrachtet, ist dieses ganze Verfahren und diese ganze Anwendung ja noch echt relativ neu. Das heißt, Langzeitauswirkungen, genaue Auswirkungen können ja noch gar nicht so gesagt werden, weil, wie ich eingangs gesagt habe, ist es ja auch unterschiedlich von Standort zu Standort. Was für Bedingungen haben wir? Was für eine Frucht haben wir, die dort angebaut wird? Und deshalb ist das natürlich schwierig. Genau, wenn man jetzt natürlich dann aber in diesem Verhältnis auch zu viel Stickstoff zugeben würde, ne, dann führt das natürlich auch zu einer höheren Stickstoffauswaschung. Ne, aber allgemein kann halt sagen, durch dieses, selbst wenn man ein bisschen salzigeres Wasser nimmt oder das Chlorid, was trotzdem noch in einem entsalzten Wasser drin ist, wenn man da mit Stickstoff noch angepasst düngt, führt das halt auch dazu, dass das Chlorid halt ja nicht von den Pflanzen aufgenommen wird, sondern eher der Stickstoff. Das heißt, wir haben nicht diese toxische Auswirkung von Chlorid auf die Pflanze, was dann halt auch gut ist. Also man kann allgemein, zeigt sich halt, wenn anstatt von einem salzigen Wasser ein entsalztes Wasser für die Bewässerung genutzt wird, dann benötigt man schon eine höhere Stickstoffdüngung für höhere Erträge. Das führt aber im Gegenzug nicht zu einer höheren Nitratauswaschung, sondern wirklich, das heißt wirklich, weil trotzdem in diesem entsalzten Wasser noch so viel Chlorid drin ist, dass der Stickstoff von den Pflanzen gut aufgenommen werden kann und nicht mehr vertikal transportiert wird.
Laura, es ist ein Riesenthemenfeld. Das habe ich jetzt, glaube ich, verstanden. Aber ich habe jetzt von dir in dieser Folge einiges gelernt. Ich versuche das mal zusammenzufassen, und du haust mich bitte digital, wenn ich was vergessen habe oder was nicht richtig sage. Ne? Ja. Also erstens mal, Bewässerung mit entsalzten oder teilentsalzten Wässern macht Sinn in Gegenden, wo entsprechend das Frischwasseraufkommen, das Brauchwasseraufkommen nicht hoch genug ist, um entsprechend auch den Bedarf der örtlichen Landwirtschaft zu decken. In Deutschland ist das relevant, beispielsweise in Küstenregionen. Allerdings global betrachtet sind wir jetzt in Deutschland da eigentlich ganz gut gestellt, ne? Du hast mir auch erklärt, genau. In der Landwirtschaft wird wenig beregnet und im kontinentalen Bereich macht das auch wenig Sinn, weil wir hier noch hohe Niederschläge haben. Aber zum Beispiel im mediterranen Raum, ne, wo eben die Niederschlagsverteilung über das Jahr auch eine ganz andere ist, da macht es durchaus Sinn. Was ich jetzt auch für einen Gedanken habe und was man, glaube ich, auch gut recherchieren kann, ist, dass ohnehin das größte Aufkommen sozusagen von aufbereiteten Wässern in diesen mediterranen Ländern zu finden ist. Ne? Also Italien, Spanien, das sind, glaube ich, die europäischen Länder, wo auch am meisten Gemüseanbau dann betrieben wird, ne? Traditionell. Und was auch immer wichtig ist, was ich an der Stelle auch nochmal erwähnen muss, wir reden hier nicht über eine ursprüngliche Vegetation, wie sie im Mittelmeerraum halt vorkommt. Denn da gibt es Pflanzen, die an die Witterungsverhältnisse, an die Bodenbeschaffenheiten dort und auch an eine höhere Salinität zum Beispiel in küstennahen Wässern ja angepasst sind. Ne?
Genau.
Uns geht es hier um Landnutzung. Es geht um das Bedürfnis der Menschen. Das muss man sagen, was klar im Vordergrund steht, mehr landwirtschaftliche Fläche zu erschließen und eben den Nahrungsbedarf zu decken. Das ist der eigentliche Knackpunkt dabei. Und da muss man sich dann drüber unterhalten, okay, welche Wässer mit welcher chemischen Zusammensetzung verwendet man für die Beregnung dieser Kulturen? Und welche Auswirkungen hat das, ja, letztlich auf die entsprechenden Nutzpflanzen? Da hast du, glaube ich, gut dargestellt, dass es da natürlich Unterschiede zwischen den Nutzpflanzen gibt. Deswegen mache ich ja auch immer hier das Snackable Science. Die Leute sollen begreifen, dass jede Nutzpflanze natürlich einen spezifischen Bedarf an Nährstoffen hat. Du hast mir hier aber auch nochmal das sogenannte, ich habe es nochmal parallel recherchiert, das Minimumgesetz heißt es im Deutschen, von Justus von Liebig und Karl Sprengel mal veröffentlicht. Das sagt sozusagen, dass das Pflanzenwachstum dadurch limitiert ist durch den Pflanzennährstoff, der im geringsten Maße vorhanden ist. Das limitiert das Pflanzenwachstum sozusagen. Und ist natürlich von Pflanze zu Pflanze unterschiedlich. Aber das spielt hier natürlich auch eine Rolle. Und auf der chemischen Ebene hast du mir jetzt sehr gut vor Augen geführt, dass es ein Konkurrenzverhältnis ganz speziell zwischen den Anionen Chlorid und Nitrat gibt. Die entsprechend gegenseitig in Konkurrenz stehen und wo das Chlorid im Zweifel auch das Nitrat entkoppelt, was natürlich zu einer signifikanten Unterversorgung der Pflanze führt. Hier auch wieder Minimumgesetz von Liebig, dann hast du entsprechend weniger pflanzenverfügbares Nitraten. Das limitiert natürlich das Pflanzenwachstum. Ja, und das genügt, glaube ich, um darzustellen, dass diese Beschäftigung mit den Folgen der Beregnung mit entsalzten oder teilentsalzten Wässern wirklich wichtig ist für die Leute dort vor Ort, aber auch für uns als Menschen allgemein, die ja natürlich von dieser landwirtschaftlichen Produktion dort leben.
Richtig, genau. Ja. Das wollte ich gerade auch sagen, weil es betrifft uns ja auch. Also wir sollten auch daran Interesse zeigen, dass sie dort alternative Ressourcen verwenden können oder wie es halt einfacher gestaltet werden kann sozusagen oder effizienter.
Ja, genau. In einer perfekten Welt sollten wir uns vielleicht auch wirklich die Frage stellen, wie wir in den nächsten Jahrzehnten dafür sorgen können, dass eben nicht mehr so viel Gemüse dort angebaut werden muss. Das ist nun mal jetzt gerade die Realität und ich bin auch immer ein Freund von pragmatischen Betrachtungsweisen. Ich kann mir jetzt auch wünschen, dass diese Flächen dort nicht beregnet werden müssten, weil wir die einfach verwildern lassen könnten. Aber das ist nun mal nicht die Realität. Es ist einfach so. Und Laura, das ist wirklich mega interessant. Ich bin ein bisschen neidisch, dass du dich auch beruflich damit beschäftigen darfst. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ach ja, wir haben auch über Tonmineraldispergierungen gesprochen. Das will ich auch nicht.
Also auch das Verhältnis halt von den Kationen, divalent zu monovalent.
Ach, es ist wirklich, wirklich toll. Also ich habe eine Menge gelernt, Laura. Und wie du schon gesagt hast, was Lysimeterversuche angeht, Lysimeter ist letztlich eigentlich nur ein
Zylinder. Ja, genau, habe ich nicht, genau, Entschuldigung, das habe ich gar nicht erklärt.
Ja, es ist ein Zylinder.
Quasi ein Metallzylinder, den man entweder so befüllen kann oder in den Boden rammt.
Ja, und da guckst du dann halt, was gibst du oben rein und was kommt unten raus, und wie wächst die Pflanze da drin. Also dass du ein abgegrenzten Bereich im Boden sozusagen hast. Das ist auch ziemlich spannend. Und Laura, du weißt es nicht, aber du hast jetzt auch schon den Bedarf eines Hörers von uns gedeckt, der Landwirt Michael aus Österreich. Okay. Der hat sich nämlich schon ganz dolle gewünscht, dass wir mal eine Folge dazu machen, wie sich Chlorid im Boden auswirkt. Und da hast du jetzt einen Teil, nämlich die Konkurrenz Chlorid-Ionen mit Nitrat-Ionen beleuchtet, weil das spielt dann auch eine Rolle, weil gedüngt wird ja üblicherweise mit Kaliumchlorid, So ein Düngemittel und da sind ja Chloridionen nun mal auch immer mit drin. Ja, spannend, Laura. Ich habe eine Menge gelernt, ich muss das jetzt aber erstmal verarbeiten. Also nach einer tollen Folge mit dir, da muss ich mich erstmal in meinen Nachdenksessel setzen und muss das alles verarbeiten. Aber ich glaube, du hast den Hörerinnen und Hörern hier auch ganz viel vermittelt und dafür ist dir unser Dank sicher, auf jeden Fall, dass du das hier immer so stilecht präsentierst und jetzt, wie es gute Sitte ist, Laura, lehne ich mich auch nochmal zurück und überlasse dir für den Schluss dieser Folge die Ehre und vielleicht auch Bürde der letzten Worte.
Genau, ja, ich wollte einfach hier mit der Folge mal ein bisschen das Bewusstsein dafür schärfen, dass es dort neue Techniken gibt, dass sich dort wirklich Gedanken gemacht wird und dass es auch uns betrifft, denn wir essen schon ja auch gerne Tomaten im Winter oder unsere Erdbeeren und kommt halt daher, genau, ist lecker, lecker, aber genau, deshalb, es ist ein wichtiges Thema, aber es bedarf halt auch noch sehr viel Recherche oder Studien und Forschung, weil es halt auch so standortspezifisch einfach ist und für jede Fruchtfolge anders ist. Ja, aber dann möchte ich gerne diese Folge noch schließen, um vielleicht, ich weiß nicht, Werbung zu machen auch oder schon mal ein bisschen anzuteasern. Das Jahr, quasi in 3 Wochen jetzt, glaube ich, werden Svenja und ich auf der EGU sein, das heißt auf der European Geoscience Union, und werden dort halt auch natürlich unseren schönen Podcast vertreten. Das heißt, wenn ihr uns mal in echt dort treffen wollt oder Fragen habt oder, wir werden dort vor Ort sein, kontaktiert uns gerne. Wir freuen uns immer über einen Austausch.
Der Solcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf solcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.